Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zur Folge 294. Wir nähern uns der 300. Keiner weiß, was bei der 300 passiert, aber ich weiß schon, was bei einer späteren Folge passiert. Aber erstmal begrüße ich alle, die uns zuhören.
Ja, und das tue ich auch. Ich melde mich aus Köln und habe ein bisschen Probleme diesmal mit meinem Telefon, weil wir, was hatten wir denn? Ein Echo irgendwie drauf und man schiebt das mir in die Schuhe und ich war es gar nicht, glaube ich.
Ja. Du bist ja nie was gewesen. Du bist ein armer Kerl. Aber wenn du rausgehst und wir allein sind, der Heinz, der Rudi, die mich auch noch begrüßen müssen, dann ist das Echo weg.
Dann ist das Echo weg. Ja, weil wenn du rausgehen würdest, dann wäre das Echo auch weg.
Nee, das haben wir ja probiert, dann ist das Echo noch da. Erstmal herzlich willkommen, Zuhörer. Und der Wolfgang Rudolph hat es ja schon gesagt, oder alter Freund Rudi Kulzer ist hier heute mit dabei, um mit unserem Wissen über Technik zu philosophieren.
Zu philosophieren, ja. Ja, Herr Back, sollen wir unseren Zuhörern denn mal vorführen, wie sich das anhört, wenn du dabei bist und dann, wenn du raus bist, dann kannst du das auch anhören in den Audiokasten. Glaubst du das wenigstens?
Hast du das aufzeichnen lassen?
Ja, ich bin so.
Ja, also ich verstehe sowieso wenig von Telefon, aber was ich da hier selbst gebastelt habe, das vermag doch eine gute Qualität herzugeben. Ich bin mir keiner Schuld bewusst.
Denn der geneigte Zuhörer möge sein Ohr spitzen und die nächsten 10 Sekunden zuhören, was da ist, und dann selbst entscheiden, wie er das selbstgebastelte von dem Kollegen Back zu beurteilen hat.
So, jetzt Achtung, jetzt bin ich gleich weg. Juhu!
Geil. So, und jetzt haben wir das Echo auch weg oder nicht?
Jetzt ist weniger.
Jetzt haben wir gar kein Echo mehr.
Was ist das denn?
Ach, dann ist das die Bastelei vom Back.
Ja, mit Echo. Ein Echo-Set.
Ja.
Da ist er wieder. Ist er wieder.
Herr Back, am besten gehst du wieder raus. Verschwinde.
Das Echo ist wieder da.
In dem Moment, wo du raus warst, war das Echo weg. Wir haben sauber miteinander gesprochen. Jetzt bist du da. Deine Bastelei ist die Ursache dafür.
Hat der Kollege Back sich ein Echo gebastelt?
Der Echo-Bastel-Back. EBB.
Echo-Back.
Ja. Es gab ja früher in der Musik mal Echo-Geräte, die mit so einer Bandschleife liefen.
Ja.
Und die Sänger dann ein Echo im Gesang hatten. Aha, vielleicht hast du sowas eingebaut, Wolfgang Back.
Also ich sitze hier betröppelt, werde angegriffen aus der Runde und bin mir ganz, ganz sicher, dass das, was ich gemacht habe, richtig ist.
Man will dir wieder eine Blessur zufügen.
Es wird sich auch herausstellen, dass das in der Tat...
Ah ja, klar.
Vielleicht müssen wir ein Bild von deiner Bastelei veröffentlichen.
Wir sollten einfach mal das Blödeln aufhören und sollten mal überlegen, ob wir etwas Sinnvolles machen nach dieser sinnlosen Begrüßung, die wir gemacht haben. Da gibt es so einiges und ich denke, vielleicht beginnen wir einfach mal ganz kurz, wir haben in der letzten Sendung über Steve Jobs gesprochen, mit Dennis Ritchie. Dennis Ritchie ist vor etwa 2 Wochen gestorben und wer weiß denn, was dieser Mann geleistet hat, getan hat für unsere IT?
Oh, das war ganz viel. Er hat die Programmiersprache C entwickelt, damit er sein Betriebssystem Unix besser, einfacher programmieren konnte.
Ja, er hat damals auch Unix entwickelt und auch das allererste Handbuch überhaupt für Unix geschrieben oder mitgeschrieben.
Also das war, die waren damals bei Thomson Ritchie, bei AT&T, die hatten eine PDP-8 und wollten der ein neues, besseres Betriebssystem verpassen. Das war aber so schwer, in PDP Assembler zu programmieren. Da haben sie Programmiersprache entwickelt, die hieß A. Und dann wurde die weiterentwickelt, die hieß B. Und dreimal darfst du raten, wie sie dann nachher hieß.
Na, C.
Sind C. Und mit dem C, in diesem C, die also sehr maschinennah noch war, haben die Unix, das erste Unix entwickelt bei AT&T.
AT&T Labs.
AT&T Labs, ja.
Diese BDB8, das war ja so eine ganz besondere Sache. Die hatte ja 12-Bit-Register und da konnte man Befehle miteinander verketten. Man konnte schon mnemonisch arbeiten damit, aber es war nicht so ganz einfach. Und nachdem dann C draußen war, da gab es auch eine Minimalkonfiguration, die ich mal eingetippt habe in so ein Dingen. Das war schon was ganz anderes. Da konnte man plötzlich richtige Programme damit schreiben, ohne sich mit diesen merkwürdigen Bit-Verknotungen und Verkettungen auskennen zu müssen. Das war eine große Leistung.
Ja. Und Unix war nun mal ein, das wurde ja damals dann als Multitasking-Betriebssystem ausgelegt. Da konnte man die Rechner dann auch besser auslasten, weil die eben mehrere Aufgaben parallel erledigen konnten.
Weil ihr schon vom PDP spricht, diese Erinnerung an Digital Equipment, das kein Mensch mehr heute kennt, als Nebeneinwurf.
Ja. Ja, Digital Equipment war damals der zweitgrößte Computerhersteller der Welt nach IBM, wurde dann von Compaq gekauft und Compaq wurde von HP gekauft.
Compaq ist daran erstickt und wurde dann von HP gekauft. Ja.
Ich habe immer noch von Intersil einen 6100, einen Mikroprozessor, der PDP-8-kompatibel ist. Da ist auch so ein kleines Betriebssystem drauf und da kann man die Original-PDP-8-Befehle eingeben und das laufen lassen. Und ab und zu schaue ich mir es nochmal an und ich muss schon sagen, diese Urväter unserer heutigen Datentechnik, die wir haben, die haben schon irgendwo einen gewissen Reiz, wenn man sich versucht, in die Gedanken hineinzudenken. Auch da, bei diesen Sachen, war es ganz selbstverständlich, dass man ein Listing dabei hatte, Source-Listing, Schaltbilder und so weiter. Damals konnte man noch etwas lernen. Heute bekommen wir hochdesignte, wunderschöne Geräte und wissen überhaupt nicht mehr, was drin ist. Naja, Dennis Ritchie hat es gut gemacht. Er hat unsere Welt auch in eine Richtung mit anstoßen helfen, die unsere Technik heute handelbar gemacht hat.
Und du als Linux-Anhänger bist natürlich denn dem auch sehr dankbar, weil die Grundgedanken von Unix tauchen ja in Linux wieder auf.
Natürlich. Und er hat auch einen Bart gehabt, genau wie ich.
Ah.
Gut, wir haben aber schon so ein paar Sachen jetzt angesprochen. IBM. IBM ist ja auch ein Thema in unserer Sendung. Wir wollten mal darüber sprechen, was ist das eigentlich? Was ist da eigentlich los bei IBM? Wo gehen die hin?
Ich möchte mal einfach mit einem Beispiel anfangen. IBM hat in seinen Forschungslabors zusammen mit Universitäten einen Prozessor entwickelt oder die Basis eines Prozessors entwickelt, der ähnlich arbeitet wie das Gehirn. Wir kennen ja heute unsere Prozessoren, die arbeiten sehr nach dem Neumann-Prinzip, also seriell arbeiten die alles ab. Das Gehirn arbeitet ja wie ein Superparallelprozessor. Es gibt eben die Neuronen, die werden dann eben als Rechenkerne benutzt. Es gibt die Synapsen, das sind im Prinzip Speicherelemente. Und es gibt die Axome, die einfach die Kommunikation machen. Und so als hat man in einem Prozessor versucht nachzuarbeiten, nachzubilden, hat einen Erstling gebaut mit 256 Neuronen und der hat 262.000 irgendwas programmierbare Synapsen und 65.000 Schaltstellen für diese Lernprozesse. Gedacht daran ist, einen Prozessor zu bauen, der wirklich wie das Gehirn selbstständig lernen kann, selbstständig Programme entwickeln kann und der ja sowas, es ist ein sehr platter Ausdruck, so sucht wie künstliche Intelligenz zu machen, darzustellen.
Heinz, ich muss da mal einwerfen. Ja. Also wenn ich so auf mein rudimentäres Wissen der Funktionsweise des menschlichen Gehirns zurückgreife, dann steht da als erstes die große Frage, wie will man denn in Hardware die plastische Synaptizität nachbilden? Das heißt also, dass unser Gehirn Synapsen im Laufe der Zeit verändert, neu bildet, neu ansetzt, neue Verbindungen schafft. Das kann doch die Hardware gar nicht.
Nein, das kann die Hardware nicht, vor allen Dingen in der frühen Phase noch nicht. Im Prinzip werden hier, genau wie wir es kennen, die in Hardware gegossen, die Synapsen und die Axome, und die werden dann einfach mit Energie und mit Programmen gefüllt. Das ist alles noch sehr, sehr theoretisch und sehr, sehr wissenschaftlich. Ich persönlich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie diese Programme aussehen sollen, die so parallel ablaufen. Denn was wir ja heute kennen vom Prozessor her ist im Prinzip, wir haben einen großen Speicher, da liegen die Daten, egal ob jetzt Festplatte oder Memory ist. Der Prozessor nimmt sich Datenpaare und macht da irgendwas mit und schreibt die wieder zurück. Das Gehirn arbeitet ja anders, das hat ja keinen statischen Speicher, sondern es kennt ja nur Prozesse. Es gibt also keinen Memory-Baustein und keine Festplatte im Gehirn. Das sind alles laufende Prozesse, die dann eben von uns wahrgenommen werden oder aktiviert werden. Und so ähnlich müssen diese Prozessoren dann in irgendwann weiter Zukunft auch arbeiten.
Aber ich habe einen Memory.
Du hast Prozesse, die du anstößt oder nicht anstößt, ja. Das ja, nimmst du als Memory wahr, du hast keinen statischen Speicher.
Aber das Problem ist doch, ich denke da zurück an eine Fahrt nach Aachen an die TH mit dem Professor von der Malzburg, der auch in KI arbeitet. Und der hat mir damals gesagt, ich bin ja ganz bescheiden, ich möchte einfach nur einen Hut mit dem Computer erkennen können. Das ist ein Hut. Und da wird man mir ja zugestehen, irgendwie, dass nicht jeder Mensch einen Hut in allen Lagen erkennt. Sondern für manche Leute dürfte der Hut, weil sie die Erfahrung mit ihren Synapsen noch nicht gemacht haben, irgendwas sein, was sie gar nicht erkennen.
So ein du musst es mal gelernt haben, ein Muster zu erkennen. Haben.
Du musst mal damit auseinandergesetzt gewesen sein. Und wie will man da so eine künstliche Maschine bauen, die ähnlich arbeitet, die dann alles können soll?
Wir reden jetzt ja hier über etwas, was die IBM sich als wirklich einer ganz wenigen Unternehmen noch leistet. Sie lassen einfach Forscher ran und lassen die mal Sachen bauen, die vielleicht nie zu einem Produkt wären. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass aus Srüchnikon und wie die anderen Labs heißen, das kann Rudi uns besser erzählen, dass da immer wieder Entwicklungen kommen und dass sie auch Nobelpreise dabei abstauben für Sachen, die für einfach Forscher, die vorgedacht haben, die Sachen versucht haben und die dann gut gegangen sind oder eben nicht. Rudi, du warst ja schon in diesen Labors. Dürfen die eigentlich einfach wirklich so vor sich hin forschen?
Im Verhältnis zu allen anderen ist IBM nach wie vor, also der damals gehasste Big Blue IBM, sind die, die immer noch sehr stark an der Grundlagenforschung dran sind. Zum Beispiel in der Nähe von Palo Alto im Silicon Valley war ja das Zentrum, ist es heute noch, für Datenbanken und für Speicher, ne? Und oder in der Nähe von Armonk. Also es gibt eine ganze, also die haben eine ganze Menge von Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt verstreut, die systematische Grundlagenforschung machen. Als vor kurzem die 100-Jahre-Feier war, kann ich nur jedem empfehlen, schaut euch mal die Liste an, was die alles erfunden haben und was in die IT eingegangen ist. Neben Xerox Park muss ja auch genannt werden. Und wenn ich jetzt mal den kleinen Ausflug neben diesen neuronalen Ansätzen, zurzeit scheint mir aus meiner Beobachtung als Wissenschaftskorrespondent und Beobachter eben Folgendes sich zu tun. Von HP hört man was, Gott sei Dank aus dem HP Labs, und nicht nur schlechte Nachrichten. Das Thema Memristor. Es geht also um einen Transistortyp, der nicht abschaltet, der nicht die Daten verliert. Und IBM hat was PCM, also Phasenwechselspeicher, also in der gesamten Weiterentwicklung notwendigen, weg von dem von Neumann-Prinzip, das war ein ungarischer Physiker, also ein deutsch-ungarischer Physiker aus der K&K-Zeit, geht es dorthin offensichtlich, dass man, also einschalten, so wie ein Fernseher, also es geht um den Speicher und es geht um die Prozessoren. Und in zwei Teilen ist die IBM mit dabei, also mit diesem Phasenwechselspeicher und mit den neuronalen Netzen. Und zur Ehre von HP muss man sagen, das ist das Dan Williams und ein Chinese, wie heißt der, Chow von der Berkeley Universität, die ja auch in der Nähe im Silicon Valley ist, die sich sehr stark mit diesem nichtflüchtigen Speicher beschäftigen. Also hier ist was richtig zu Gange und der IBM gebührt das schon, dass sie besonders massiv in der Grundlagenforschung tätig sind.
Was könnte das denn für die Zukunft bedeuten? Was würde ein solcher neuronale Chip, eine neuronale CPU oder von mir aus auch Baugruppe, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, was würde die denn ändern oder ermöglichen, was bisher nicht möglich war?
Also ich würde eher weg einmal vom Moment vom Neuronalen, sondern hin zu den nicht flüchtigen Speichern, sodass wir dieses Booten endlich weg haben, ne? Also das ist ja heute lästig, je mehr wir also jetzt das den Computer am Ohr haben und am Auge, desto weniger können wir uns doch damit beschäftigen, dass das Ding sich benimmt wie ein Rechenzentrum. Also ich glaube, der erste Schritt und erfolgversprechender ist, dass man das Speicherthema löst, also nicht booten, sondern es muss immer angeschaltet sein. Und dann kommt dazu, vermutlich, da müsste man mal ein vertieftes IBM-Gespräch führen, dass diese neuronale Verarbeitung, also das Rechnen, das Neuronale dann passiert.
Also das Ziel eines neuronalen Prozessors muss sein, dass das Programm lernt. Ja. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Hut, das der Wolfgang soeben angeführt hat. Wenn ich einen Hut noch nie gesehen habe, weiß ich nicht, was es ist. Wenn ich das erste Mal sehe, dann nehme ich das Muster auf und kann dann vergleichbare Gegenstände als Hut identifizieren. Sowas Ähnliches muss denn ein neuronaler Rechner irgendwann in der Zukunft auch können. Okay, man hilft sich heute schon, es gibt ja Objekterkennung, also man kann mit dem Smartphone heute Gegenstände fotografieren und kriegt dann über ein Datenrechenzentrum, in dem Fall ist das über Google, kriegt man eben zurück, das ist ein Produkt sowieso. Also man kann auch dann Werbung von Produkten abfotografieren und kriegt dann die Ergebnisse zurück.
Das ist der Kölner Dom, das kommt ja auch zurück.
Das sind aber Großrechenzentren, die dahinter sitzen, die im Prinzip die Informationen irgendwann mal eingespeichert haben und das zurückbringen. Was so ein neuronaler Prozessor irgendwann können soll, ist sowas wirklich einmal zu lernen und dann zu wissen in seinen internen Prozessen, das dann immer wieder sichtbar machen. Ich meine, es sind ja andere interessante Sachen. Wir vergessen ja. Der Mensch vergisst ja. Der Mensch bewertet seine. Also entweder kann das gar nicht mehr aufnehmen, das ist ja eine Alterung, ein Prozess im Alter, das sehe ich ja bei mir, dass ich Telefonnummern immer vergesse. Auch der Mann morgens im Spiegel, der mich immer anguckt, da weiß ich nie, wie das ist.
Du kannst ihn noch fragen, wenn er vor dir steht.
Genau. Der spricht nicht mit mir morgens. Ja.
Jetzt der ist so auch muffelig. Verheiratet.
Aber Heinz, das ist ja doch kein richtiges Vergessen. Manchmal kommt es ja doch wieder nach vorne.
Manchmal kommt es wieder. Ja, also,
du hast das jahrelang gedacht, das habe ich vergessen.
Und plötzlich kommt es wieder da. Plötzlich ist der Prozess wieder sichtbar.
Situationsbedingt.
Es ist die Frage, ob diese neuronalen Prozessoren der Zukunft sowas auch machen können, dass die dann Ereignisse bewerten und die dann vergessen oder in den Hintergrund schieben als Hintergrundprozess. Es wird nicht schnell zu einem Produkt kommen. Es gibt so ein White Paper, in dem Falle von Intel ist, dass die schätzen, dass so die ersten Produkte, die man wirklich so als Prototypen bezeichnen kann, 2015 rauskommen werden. Also wir reden von Sachen, die in der Zukunft sind und sind dann vielleicht in 10, 15 Jahren soweit, dass wirklich in unserem Handy ein neuronaler Prozessor ist, der dann wirklich auch kennt, mit wem wir reden wollen und dann uns auch versteht.
Übrigens, da würde ich gerne eine Zwischenbemerkung machen, weil er seitdem der CBTC immer diese Watson-Geschichte von IBM durch die Presse gegeistert. Und die Watson arbeitet überhaupt nicht so. Watson ist ein reiner textorientierter Datenspeicher, der sehr viele Dokumente in sehr kurzer Zeit anschauen kann. Also es hat mit diesen Synapsen und mit dieser Art KI und so weiter überhaupt nichts zu tun.
Wir müssen vielleicht noch sagen, Watson ist ein Supercomputer, der in der Fernsehsendung Jeopardy, so eine Rätselsendung,
hat er gewonnen. Die beiden besten Amerikaner. Und da wurde in der Presse sehr viel in Richtung künstliche Intelligenz und so verkauft. Das ist technisch völlig falsch. Das ist eine super Datenbankmaschine auf Textbasis, der dann aus vielen Texten plausible Dinge abschlüssigen, aber es hat nichts mit dem zu tun, wo wir hier beim neuronalen Netz
sind. Also keine künstliche Intelligenz, sondern künstliche Dummheit. Aber ich muss nochmal.
Ja, mit normalen 750er Powermaschinen, also mit relativ normalen Maschinen.
Ich muss aber nochmal nachbohren. Ja. Wenn wir doch versuchen, mit Technik die Funktionsweise unseres Gehirns nachzubilden. Und wir sprechen auch von Vergessen, was wir vielleicht auch irgendwann wieder erinnern können. Das heißt, wir machen doch mit unserem Gehirn, mit der Wirkungsweise, Funktionsweise Fehler. Schaffen wir dann Technologie, die Fehler macht? Und wie gehen wir dann damit um?
Das ist eine sehr interessante Frage. Die werden wir wahrscheinlich nie jetzt nicht beantworten können. Das ist Quatsch. Natürlich, wenn ein Prozessor oder ein Rechner irgendwann mal die gleiche Funktionalität wie ein Gehirn hat, dann wird er auch dann eigene Entscheidungen treffen, auch eigene Fehler machen. Das ist aber nur eine These, die ich in die Welt setzen kann. Wissen weiß ich nicht, vielleicht in 10, 15 Jahren können wir was da näher zu sagen.
Ja, aber die Frage ist ja genauso wie beim Menschen. Wie korrigiere ich Fehler? Und wenn wir umgehen damit können, wie Menschen Fehler korrigieren und das verbessern, müssen wir uns dann auch rückkoppeln, wenn die Maschine sowas könnte, damit beschäftigen, wie die Maschine, was wir von der Maschine verlangen. Aber
es gibt auch Menschen, die unverbesserlich sind.
Das gibt's auch. Ich kann aber doch eine Maschine auch philosophisch gar nicht so betrachten wie ein Mensch. Wenn ich mich ins Auto setze und unaufmerksam bin und überfahre einen anderen Menschen und füge dem einen Schaden zu, dann werde ich dafür bestraft. Dann muss ich für den Schaden aufkommen, dann bekomme ich von der Gesellschaft eine Strafe aufgebrummt, eine Buße. Was mache ich denn mit der Maschine? Ich kann doch keinen Computer ins Gefängnis stecken. Der wird sich doch kaputt lachen, wenn er menschliches Denken hätte.
Der wird abgeschaltet.
Der kriegt einen Strom rausgezogen.
Ja, aber die anderen sind doch genauso konstruiert. Man müsste doch dann irgendwo... Also es sind natürlich Riesenprobleme. Das hört sich verlockend an. Genau. Wir bauen einen Computer, der so denkt wie das menschliche Gehirn, aber wir schaffen uns Probleme, die wir heute noch gar nicht sehen.
Du hast natürlich vollkommen recht, dass... soll man aber deswegen den Forschern verbieten, in diese Richtung weiter zu forschen. Die Verantwortung für die Resultate technischer Erfindungen muss letztendlich der Mensch tragen. Hat er ja immer tragen müssen oder hat sich auch geweigert, die zu tragen. Du hast vollkommen recht. Es ist, wir schaffen uns damit, wenn das technisch machbar sein wird, schaffen wir uns damit ein Problem, mit dem wir uns dann auch ernsthaft auseinandersetzen müssen. Und da wird es dann Zeit, dass die nicht die Techniker sich drum kümmern, sondern dass die Philosophen und Soziologen sich denn um so Sachen kümmern.
Das ist ein bisschen ruhiger geworden, aber vor 15 Jahren, der leider verstorbene Professor Ritter, deutsche Professor in Berkeley, hat sich sehr damit beschäftigt, hat immer gesagt, Technik muss immer eine Krücke sein, eine Hilfe, ein Instrument. Die Verantwortung trägt der, der die Krücke in der Hand hat.
Ja.
Also das ist eine philosophische Auseinandersetzung.
Ja, ist richtig, Rudi. Aber schau dir doch bitte unsere modernen Autos an. Unsere modernen Autos fangen schon an zu bremsen für uns. Die fahren auch im Stau wieder an. So, und das ist keine Krücke, sondern die bestimmen, wann mein Auto stehen bleibt. Die bestimmen, wann mein Auto losfährt. Ich habe gar keine Macht mehr darüber. Ich kann vielleicht die Elektronik noch komplett ausschalten. Aber was ist denn in Zukunft, wenn an solche Technologie, die denkt wie ein Mensch, einfach eine eigene Meinung hat und sagt, was, ich bremsen? Nee, nie und nimmer nicht. Nee. Und ich will bremsen und das Auto sagt, nee, ich nicht. Wo gehen wir hin? Wollen wir künftig mit den Computern diskutieren? Wollen wir eine solche Technologie überhaupt haben, die genauso eingebildet, dumm, borniert, fehlerhaft ist wie wir Menschen?
Klare Antwort, nein. Wurde in zahlreichen Spielfilmen so mit Future-Charakter schon mehrfach durchgespielt, dass der Computer sich selbstständig gemacht hat.
Und das ist ja nichts Neues im Film. Das ist auch, glaube ich, alles ein bisschen hochgespielt jetzt von dem Wolfgang Rudolph. Ich glaube, dass der Mensch diese Technik benutzen wird, weil sie einfach besser ist als er selbst. Wie war die Diskussion? Ich war als Werkstudent bei einer Firma Gehrling-Bremsen. Da hat uns der Chef von der Forschung gesagt, niemals Transistor an die Bremse. So, Ende. Der gehört nicht dahin. So, und was haben wir heute? Heute haben wir ABS und ABS ist doch viel besser, als das vorher war.
Ja gut, das, wenn wir beim Auto bleiben, ein Auto heute ist ja ein fahrendes Rechenzentrum mit irgendwas um 50 Prozessoren drin, die alles Mögliche für den Fahrer machen. Nicht nur die Unterhaltung, sondern auch aktiv ins Fahrgeschehen eingreifen.
Tendenz steigend.
Ja.
Natürlich, bei dem Audi war es mal so, als der ziemlich frisch mit Elektronik ausgestattet wurde, da blieb das Ding einfach unter einer Hochspannungsleitung immer stehen. War eben die Hochspannung, die war zu hoch und hat das Auto die Elektronik zugemacht. Ende, außen, vorbei. Mhm. Natürlich lernt man daraus und macht das dann anders.
Und wenn sich mein Auto wie ein PC benimmt und plötzlich auf der Autobahn booten will.
Ja.
Ja. Na, das ist doch ganz einfach, du musst alle Fenster zumachen.
Ja.
Heißt doch, close all windows.
Close all windows.
Naja.
Gut, dass wir lachen können.
Ja, gut, dass wir lachen können. Also es ist eine interessante Entwicklung, auch eine Entwicklung, die ich gern beobachten will, die mir Spaß macht. Aber sie wirft sehr, sehr viele Fragen auf, über die wir nachdenken müssen als Menschheit insgesamt und die wir lösen müssen. Wenn es wirklich solche CPUs geben wird, dann wird sich die Welt drastisch ändern. Dann werden wir wahrscheinlich auch Gedankenspione in die Zukunft schicken können und sagen können, überlegt ihr doch mal, was wäre denn, wenn wir den Abwasserkanal in dem Neubaugebiet 10 Zentimeter kleiner machen? Welche Wirkung hätte das in 50 Jahren oder sonst etwas? Wir könnten Spielereien machen, die heute noch nicht denkbar sind, die wir schwierig programmieren müssten.
Ja, wir können doch schon Simulationen machen, ähnlich was du eben gesagt hast. Wie sieht das aus beim Abwasserkanal, den 10 Zentimeter dünner zu machen oder sowas? Das geht doch schon. Aber ich denke da.
Aber das ist doch statisch, das ist doch nicht dynamisch. Hier brauchst du Kreativität dafür und musst überlegen, was kann alles noch künftig an Faktoren dazukommen, die nicht programmiert sind. Und darum geht es doch.
Also mir scheint die wichtige Schritt ist in diesen drei genannten Forschungssachen, die nicht flüchtigen Speicher. Da scheinen wir näher und das hat einen hohen Nutzen.
Mhm. Das ist der erste Schritt. Wir neigen ja zur Always-on-Gesellschaft, wie man so das auf Neudeutsch sagt. Also unser Handy schalten wir ja nicht mehr aus. Das wird halt irgendwann mal, der Akku leer ist geladen, aber ansonsten bleibt's an. Und so ein Handy ist ja, ein Smartphone, wie die auf Neudeutsch heißen, ist ja auch schon ein kleines Rechenzentrum, was man mit sich rumschleppt.
Also die Richtung scheint mir die wichtigere in diesen Schritten zu sein.
Das ist das, was wir in Kürze erleben werden.
Ein Blick auf das Windows 8 zeigt ja schon, dass man bei Microsoft darauf reagiert. Diese neue Windows 8 wird ja gar nicht mehr heruntergefahren. Man hat gar keinen Button mehr, wo man draufklickt, dass das Programm beendet wird.
Doch, es gibt einen Trick. Ja? Ich habe es gefunden.
Stecker raus.
Ja, das ist die finale Lösung. Nein, wenn man alle User ausgelockt hat, kann man den noch ausschalten.
Ich hab's bei dir
jetzt. Ja, aber das ist das Thema. Always on ist ein Thema.
Ja. Und dann sind natürlich nicht flüchtige Speicher sehr wichtig, weil die einfach Energie sparen. Ein heutiges RAM, ein Speicher muss ja immer wieder refreshed werden. Das heißt, er braucht Energie, damit die Information neu geschrieben wird, weil er sie sonst vergisst. Und wenn ich einen nicht flüchtigen Speicher habe, dann ist das natürlich viel einfacher. Ich schreibe das einmal rein und kümmere mich dann.
Aber wir haben die doch schon.
Die Information brauchen.
Mein USB-Stab, der macht so etwas.
Die NANDs sind relativ langsam allerdings. Ja. Die sind nicht als Arbeitsspeicher brauchbar.
Auf der Ebene vom normalen Rechner, also vom normalen Endgerät.
Also es geht um die nicht Geschwindigkeit, dass man neue Technologien entwickeln möchte und muss.
Geschwindigkeit und Energiesparen.
Mhm. Ja, das sind die beiden Themen. Also mit einem NAND-Speicher kannst du keinen Arbeitsspeicher ausstellen.
Nee, klar.
So langsam, da kannst du ja zu Fuß schneller rechnen.
Ich möchte eigentlich gerne nochmal an den Konrad Zuse erinnern. Denn Konrad Zuse hat ja, nachdem er den Computer erfunden hatte, auch darüber nachgedacht, über die Selbstorganisation von Maschinen, von Robotern. Und er hat auch eine Maschine gebaut, die stand bei ihm im Atelier. Er hat sie mir nie so richtig erklären wollen und sagte, alles nach meinem Tod. Und er hat gesagt, es wird Maschinen geben, Fabriken geben, die selbst etwas reproduzieren. Aber ich werde nie den Ausgang zum Eingang machen. Das heißt also, dass das, was da gelernt wird, plötzlich wieder als Eingang wieder da ist, sodass der Mensch letztendlich dann, wenn die Schleife oft genug durchlaufen ist, überflüssig ist. Ich meine, der hat sich da auch schon seine Gedanken gemacht, was man darf und was man nicht darf.
Ja, das Thema Ende der Arbeit, der Jeremy Rifkin ist ja ein bekannter amerikanischer Denker da, das kommt wieder stärker hoch. Ich habe das sehr genau beobachtet vor 10 Jahren, also als ich auch drüben war. Und das ist eine Zeit lang ein bisschen verschwunden, aber wenn man die letzten Probleme anschaut, wie der Obama in seinem riesigen Nation keine Arbeitsplätze mehr herbringt und dafür verurteilt wird, also das Thema Ende der Arbeit, das kriegen wir ganz schnell wieder und das hat alles damit zu tun.
Und der Morowitsch, lebt der eigentlich noch, der also ganz andere Welten vorhergesagt hat?
Der wer?
Morowitsch hieß der, glaube ich, also ein KIler, der also gesagt hat, die Roboter werden sich selbst reproduzieren und der Mensch wird überflüssig werden und so weiter. Das war vor 20 Jahren oder sowas hat er das postuliert.
Ich sag mir jetzt nichts. Aber wie gesagt, der Rifkin, also das Generelle der Arbeitsplatzvernichtung, also die Amerikaner haben ein massives ethisches Problem. Ich kann nicht als eine solche Nation alle Arbeit woanders hin weggeben.
Ja.
Und auch nicht an Maschinen weggeben. Also hier sind ganz klare ethische Zwänge da, die Politiker lösen müssen, auch in unserem Land. Ich kann nicht von, also die Menschen sollen Konsumenten sein, wenn die nichts mehr verdienen zum Einkaufen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also, und da spielen die diese technischen Fragen ganz massiv
mit rein. Aber der technische Fortschritt lässt sich doch nicht aufhalten. Wenn er da ist, ist er da. Nein. Und das Konkurrenzdenken und der Wettbewerb wird doch denjenigen belohnen, der effizienter, schneller und mit weniger Ressourcen etwas schaffen kann.
Ja, ist schon richtig. Aber also da haben wir aber gewaltige Auseinandersetzungen. Also das ganze Thema Kapital und Arbeit ist nach wie vor nicht gelöst, ja, und spielt immer stärker. Also da haben wir Pflichten. Alle Politiker, auch wir Journalisten, da haben wir große Pflichten.
Da kommt noch einiges auf uns zu, da kommt noch einiges auf unsere Politiker zu. Und wir brauchen sicherlich auch Politiker, die diese Probleme verstehen, die wissen, was geschehen kann, was geschieht und die vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Forschung und Entwicklung gucken, als es jetzt der Fall ist. Denn dieses von der Hand in den Mund leben in der Politik kann so ja auch nicht weitergehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da müssten wir irgendwann mal darüber sprechen, wenn überhaupt.
Und ich das wird uns noch ein paar Jahre begleiten.
Und ich brauche auch einen technischen Fortschritt. Ich will
selbstverständlich, ich bin nicht gegen Fortschritt.
Ich will mich entschuldigen, wenn ich da geächot habe. Aber ich habe während der Aufzeichnung gesehen, dass das Echo von euch kommt.
Ja, also wir drei machen Echo und wenn du nicht mehr da bist, dann schalten wir das bei uns ganz heimlich ab. Ist klar, Herr Back. Du bist nie an etwas schuld, aber das lassen wir heute auch so stehen. Ich habe ja versprochen, das einzuspielen. Wir bedanken uns bei dem Rudi Kulzer und sagen für heute Tschüss. Tun den Daumen hoch, nicht ohne auf unseren Shop hinzuweisen, wo es ja schöne Sachen gibt. Ein Käppi, ein neues Käppi wäre ja auch wieder mal was. Und Tschüss.
Tschüss. Und tschüss.
Ihr habt vergessen, immer ein Bit übrig zu behalten. Ich habe euch getestet, ihr habt verloren. Tschüss.
Tschö.
Tschö.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.